Willkommen zu einer neuen Folge von Prompt mich mal. Wir machen heute einen echten Deep Dive in ein Thema, das dich im Berufsalltag vielleicht auch schon mal gewundert hat. Also stell dir mal vor, 95% der Unternehmen, die gerade Milliarden in generative künstliche Intelligenz pumpen, stecken fest.
Ja, in der sogenannten Proof of Concept Hell. Genau.
Exakt. Die verbrennen echt Unmengen an Geld, starten einen Piloten nach dem anderen, aber an der operativen Basis, also da, wo die eigentliche Arbeit passiert, kommt so gut wie gar nichts an.
Ja.
Und in diesem Deep Dive wollen wir mal klären, warum der CEO dieses Problem nicht einfach mit so einer eindringlichen E-Mail an die Belegschaft lösen kann.
Also dieser Zahl muss man sich wirklich erst einmal auf der Zunge zergehen lassen. 95%. Das ist ja im Grunde ein systematisches Scheitern auf ganzer Linie.
Wahnsinn, ja.
Wir schauen uns heute dazu verschiedene Analysen und Erfahrungsberichte aus der Praxis an. Und die Botschaft von all diesen Quellen ist bemerkenswert eindeutig. Dieses Scheitern ist fast nie ein technologisches Problem.
Okay.
Nein, die Modelle sind wirklich gut genug. Es ist halt ein zutiefst menschliches, psychologisches Problem.
Und genau da wollen wir heute ansetzen. Wir schauen uns an, warum der klassische Weg von oben nach unten, also dieser typische Befehl aus der Chefetage, so oft komplett ins Leere läuft.
Mhm.
Und vor allem blicken wir auf die Lösung. Eine völlig neue, oft komplett informelle Rolle im mittleren Management, die diese ganzen teuren Strategien sozusagen gerade noch rechtzeitig vor dem Abgrund rettet. Die Quellen nennen diese Rolle den AI Catalyst.
Richtig. Und dieser Catalyst agiert quasi oft im Verborgenen. Aber bevor wir uns anschauen, wie diese Person das eigentlich genau macht, müssen wir kurz verstehen, warum die ursprünglichen Pläne der Unternehmen überhaupt so krachend scheitern.
Okay, dann lass uns das mal aufdröseln. Wenn ich mir das jetzt so ganz naiv vorstelle. Der Vorstand beschließt, ab sofort nutzen wir generative KI. Es wird eine Lizenz für alle gekauft. Warum machen die Leute das dann nicht einfach?
Ja, das denkt man sich so leicht.
Ich meine, im Privatleben laden wir uns doch auch jeden neuen Trend sofort aufs Smartphone, oder?
Ja, aber weil ein Unternehmen halt keine Maschine ist, in die man oben einfach eine neue Software einspeist und unten kommt direkt ein verändertes Verhalten heraus. Unternehmen sind hochkomplexe soziale Netzwerke. Die bestehen primär aus extrem tief eingeübten Routinen. Und hier prallen einfach zwei völlig verschiedene Geschwindigkeiten aufeinander.
Wie meinst du das?
Die Chefetage liest diese Berichte über krasse Effizienzsteigerung und erwartet dann Ergebnisse in Lichtgeschwindigkeit. Aber die Basis, also die Menschen an den Schreibtischen, die bewegt sich halt in der normalen, über Jahre gewachsenen Unternehmensgeschwindigkeit.
Das leuchtet schon ein, aber ist das nur die Gewohnheit? Also ein neues E-Mail-Programm lernen wir ja irgendwie auch irgendwann.
Es geht wirklich weit über reine Gewohnheit hinaus. Wir stoßen hier auf massive psychologische Hürden. Die erste ist eine enorme Überlastung. Die wird in der Forschung oft als Technostress bezeichnet.
Technostress.
Genau. Weil wir haben es hier mit Systemen zu tun, die für Laien fast wie eine Art schwarze Magie wirken. Weißt du, ein herkömmliches Software-Update hat feste Menüs und ganz klare Regeln.
Wenn ich hier klicke, passiert das.
Exakt. Aber KI funktioniert halt nicht so. Sie generiert jedes Mal etwas Neues, sie halluziniert manchmal, die Interfaces ändern sich gefühlt wöchentlich. Und das erzeugt dann das Gefühl, die Kontrolle über das eigene Arbeitswerkzeug komplett zu verlieren.
Aber müsste das nicht eigentlich eher so eine Begeisterung auslösen? Nach dem Motto, wow, die Maschine nimmt mir Arbeit ab. Ich höre da jetzt eher eine unglaubliche Angst heraus, einfach nicht mehr gebraucht zu werden.
Ja, und genau diese Angst ist der absolute Kern des Problems. Es ist der Verlust der eigenen Selbstwirksamkeit. Stell dir das mal für dich ganz praktisch vor.
Okay.
Du bist seit 15 Jahren in einem Unternehmen, du hast dir wirklich mühsam den Ruf als absoluter Experte erarbeitet. Sagen wir für komplexe Datenanalysen oder Verträge.
Mhm.
Und aus diesem Wissen ziehst du ja dein Selbstbewusstsein, deinen Status im Team. Und von heute auf morgen macht eine KI genau das in, sagen wir mal, 3 Sekunden.
Krass.
Und das vielleicht sogar in einer Qualität, für die du früher Tage gebraucht hättest.
Also, weißt du, ein existenzieller Schock. Ich würde wahrscheinlich auch sofort abblocken und dann anfangen, verzweifelt nach Fehlern in den Ergebnissen der KI zu suchen. Nur um mir halt irgendwie zu beweisen, dass ich noch relevant bin.
Und exakt das passiert gerade tausendfach, jeden Tag. Wir sehen in den Unternehmen die klassische emotionale Achterbahn jeder großen Veränderung. Auf diesen Schock folgt die Verneinung.
Dieses typische, bei uns klappt das eh nicht.
Genau. In unserer speziellen Branche funktioniert KI sowieso nicht. Wir sind ja viel zu komplex. Und wenn dann noch ständige Umstrukturierungen dazukommen, entwickelt sich sehr schnell ein bitterer Zynismus. Die Leute denken sich einfach, ach, das ist doch nur der nächste Management-Hype, den sitzen wir einfach aus.
Weißt du, wenn ich mir das so anhöre, ist das eigentlich, als würde das Top-Management der Belegschaft einen brandneuen Formel-1-Wagen vor die Tür stellen.
Ja.
Sie drücken denen so die Schlüssel in die Hand und sagen, hier, fahrt mal damit, der ist unfassbar schnell, wir verdoppeln ab heute unsere Produktivität. Aber wirklich niemand erklärt denen, wie man dieses Biest steuert.
Absolut.
Also, wie die Bremsen funktionieren oder was passiert, wenn man in der Kurve zu viel Gas gibt. Und dann sitzt der Vorstand oben in seinem Büro und wundert sich allen Ernstes, warum alle lieber weiter mit dem alten, klapprigen Fahrrad zur Arbeit fahren.
Weil sie Angst haben.
Ja, die haben schlichtweg Angst, das Auto mit 300 Sachen gegen die nächste Wand zu setzen.
Das ist ein hervorragendes Bild. Und die logische Konsequenz daraus lautet ja, bevor sich überhaupt jemand in diesen Formel-1-Wagen setzt, muss er wissen, dass es eine sichere Teststrecke gibt. Eine, auf der ein Unfall keine tödlichen Konsequenzen für die Karriere hat.
Mhm.
In der Forschung nennt man das psychologische Sicherheit. Es braucht also einen Raum, in dem man mit der KI experimentieren darf. In dem Prompts auch mal völlig schief gehen können, ohne dass man sofort als inkompetent oder als Technikverweigerer abgestempelt wird.
Aber warte mal kurz. Das Top-Management ist doch letztlich für die Firmenkultur zuständig. Warum können die nicht einfach sagen, Leute, ihr dürft ab heute Fehler machen?
Weil sich Vertrauen nicht einfach per E-Mail anordnen lässt. Wenn der CEO, der ja echt weit weg vom operativen Tagesgeschäft ist, in einem großen Townhall-Meeting sagt, dass Fehler jetzt erlaubt sind.
Das glaubt jemand keiner.
Richtig. Das glaubt an der Basis absolut niemand. Die Leute wissen ganz genau, wenn am Ende des Quartals die Zahlen nicht stimmen, interessiert sich niemand mehr für die schönen Worte vom Townhall. Die Fallhöhe ist da einfach viel zu hoch.
Und genau da sind wir jetzt an dem Punkt, wo dieser AI-Catalyst ins Spiel kommt. Jemand muss ja diese psychologische Brücke irgendwie bauen. Wenn der Vorstand zu weit weg ist, muss es das mittlere Management richten.
Exakt.
Aber warum sollte ein ganz normaler Projektleiter oder so ein Abteilungsleiter, der oft gar keine wirkliche disziplinarische Macht hat, das plötzlich besser können? Wenn die nichts von oben herab anordnen können, wieso hört man dann auf sie?
Weil sie genau diese fehlende formale Macht durch etwas viel Stärkeres ersetzen. Nämlich operative Glaubwürdigkeit. In wissensintensiven Berufen vertrauen wir fachlicher Kompetenz einfach viel mehr als irgendeinem tollen Titel auf einer Visitenkarte.
Okay, verstehe.
Die Quellen sprechen hier von einem wirklich faszinierenden Mechanismus. Dem Vertrauenstransfer über Dritte. Also stell dir vor, du hast einen Kollegen, den du fachlich enorm respektierst.
Mhm.
Der kennt genau dieselben mühsamen Excel-Listen wie du. Er hat denselben nervigen Kundenkontakt. Wenn dieser Kollege nun anfängt, KI zu nutzen, transparent seine eigenen Fehler damit teilt und dann zeigt, wie er am Ende trotzdem eine Stunde Zeit spart.
Ja, dann denke ich mir, wenn der das nutzt und es ihm nicht schadet, dann probiere ich das halt auch mal aus.
Genau. Das Vertrauen in den Menschen überträgt sich dann direkt auf die Maschine.
Um das für uns alle mal so ein bisschen visuell greifbar zu machen, ich hatte bei der Vorbereitung für diesen Deep Dive echt das Bild einer Sanduhr im Kopf. Also der AI-Catalyst sitzt genau an diesem engen Hals in der Mitte der Sanduhr.
Mhm.
Er ist der Knotenpunkt. Und von dort aus verteilt er dieses neu gewonnene Wissen und auch diese Sicherheit in alle Richtungen. Also nach unten zur operativen Basis, zur Seite an die Kollegen und eben auch nach oben zum Management.
Die Richtungen stimmen auf jeden Fall. Aber das Bild der Sanduhr hinkt physikalisch so ein kleines bisschen.
Wieso?
Naja, Sand fließt ja immer nur nach unten, getrieben von der Schwerkraft. Das wäre ja dann wieder dieses reine Top-Down-Ding. Lass uns den Catalyst lieber als so eine Art Prisma betrachten.
Ah, okay.
Das Licht, also die abstrakte technologische Strategie, trifft von oben auf das Prisma. Und der Catalyst bricht dieses Licht dann, er übersetzt es in nutzbare Farben und streut es ganz gezielt in diese verschiedenen Richtungen. Er macht das Abstrakte wirklich anwendbar.
Einverstanden, das Prisma passt viel besser. Lass uns dieses Prisma jetzt mal mit ganz konkreten Leben füllen.
Gerne.
Wie sieht denn dieser Wissenstransfer in der Praxis aus? In den Unterlagen gab es dieses wunderbare Beispiel für die Strahlung nach unten, also ins eigene Team. Der sogenannte Swimlane-Hack.
Ja, das ist ein absolutes Paradebeispiel dafür, wie man psychologische Hürden abbaut. Da ging es um einen Mitarbeiter, der unfassbar komplexe Prozessdiagramme, sogenannte Swimlanes, zeichnen musste.
Oh Gott.
Ja, das hat ihn im Schnitt 30 Stunden pro Woche gekostet. Das war ein extrem mühsames, manuelles Verschieben von so kleinen Kästchen und Pfeilen, fehleranfällig und extrem frustrierend.
Kenne ich.
Der AI-Katalyst hat ihm nun aber keinen fertigen KI-Prozess einfach so vorgesetzt. Er hat sich mit ihm hingesetzt und sie haben gemeinsam einen Prompt entwickelt.
Mhm.
Und dieser Prompt nahm die reinen Prozesstexte und übersetzte sie in einen Code, also Mermaid.js, falls dir das was sagt.
Ja, ja.
Und ein Programm zeichnet das dann automatisch in Diagramme um.
Das Ergebnis?
Die Arbeitszeit fiel von 30 auf 12 Stunden. Das ist eine Ersparnis von 60%.
Wow, das ist ja ein enormer Gewinn für die Firma. Aber da muss ich jetzt mal den Advocatus Diaboli spielen.
Klar, mach mal.
Wenn ich dieser Mitarbeiter bin und sehe, dass eine KI meine Hauptaufgabe in einem Bruchteil der Zeit erledigt, gerate ich doch echt in Panik. Da sitze ich doch dann am Freitagabend beim Bier und denke, verdammt, nächsten Monat bin ich meinen Job los.
Ja.
Wie hat der Catalyst diese Panik verhindert?
Indem er das mentale Modell der Arbeit komplett verändert hat. Und das ist der entscheidende psychologische Kniff dabei. Der Catalyst macht ganz klar, die KI nimmt dir nicht deinen Job weg. Sie nimmt dir nur dieses nervige Zeichnen ab.
Ah.
Du bist nicht länger derjenige, der der Kästchen schiebt. Du bist ab sofort der Architekt, der die KI anleitet und der Qualitätsprüfer, der den generierten Code kontrolliert.
Okay. Ich steige also in meiner Rolle auf, vom reinen Ausführer zum Kontrolleur sozusagen.
Exakt. Die Fachsprache nennt das oft Job Crafting. Du formst deinen eigenen Job um. Du behältst die strategische Kontrolle. Denn die KI würde ohne dein tiefes Prozesswissen ja überhaupt nicht wissen, was sie da eigentlich zeichnen soll.
Stimmt. Das stärkt dann paradoxerweise sogar das Selbstbewusstsein, weil die Person jetzt das Gefühl hat, die Technologie echt zu beherrschen, statt von ihr irgendwie ersetzt zu werden.
Wahnsinn. Lass uns das Prisma mal drehen und schauen, wie dieses Wissen zur Seite strahlt. Also zu Kollegen auf der gleichen Hierarchieebene. Da gab es ja den Fall der Teamassistenz und den Reisekosten. Was genau ist da passiert?
Hier ging es um eine Teamassistenz, die praktisch echt keine Zeit mehr für ihre eigentliche wertschöpfende Arbeit hatte, weil sie einfach den ganzen Tag von immer wiederkehrenden Fragen zu Reiserichtlinien bombardiert wurde.
Ah, sowas wie, darf ich Business Class fliegen? Genau, darf ich Business fliegen? Wie rechne ich dieses bestimmte Hotel ab? Und so weiter. Ständige Unterbrechungen halt. Der Catalyst sah diesen Schmerzpunkt. Und das ist auch extrem wichtig. Catalysts suchen immer nach dem ganz konkreten Schmerz, nicht nach irgendwelchen abstrakten KI-Anwendungsfällen.
Mhm.
Er baute dann mit ihr zusammen einen internen KI-Agenten, der mit all diesen Reiserichtlinien gefüttert wurde.
Aber ganz ehrlich, das ist doch exakt der Punkt, an dem Unternehmen oft radikal Stellen streichen, oder? Bot übernimmt die FAQs und die Assistenz kann gehen.
Ja. Das ist die große Gefahr bei so unbegleiteten KI-Einführungen. Aber der Catalyst sorgte hier für eine echte Rollenevolution. Die Assistenz wurde zur sogenannten Data-Ownerin.
Okay.
Sie ist jetzt quasi die Managerin dieser KI. Sie pflegt die Wissensdatenbank, überwacht, ob der Bot auch wirklich die richtigen Antworten gibt und aktualisiert die Richtlinien. Der Bot macht nur die Fleißarbeit, aber die Assistenz ist das Gehirn dahinter. Und das bricht diese Angst vor dem Jobverlust extrem auf.
Verstehe. Bleiben wir noch mal kurz auf dieser horizontalen Ebene. Also eines der größten Probleme in Unternehmen ist ja abteilungsübergreifende Arbeit. Dieses ständige Aufbrechen von Silos. Auch da greift das Modell ein, richtig?
Ja, absolut. Und zwar beim Schreiben von Standard Operating Procedures. Also diesen Arbeitsanweisungen, die für mehrere Abteilungen gleichzeitig gelten.
Mhm.
Das Problem dabei ist fast immer diese Angst vor dem leeren Blatt. Niemand will den ersten Entwurf schreiben, weil man sich damit ja sofort angreifbar macht.
Oh ja, das kenne ich nur zu gut. Es ist unfassbar schwer, einfach aus dem Nichts etwas zu erschaffen. Aber es ist interessanterweise extrem leicht, etwas Vorhandenes sofort zu kritisieren.
Du triffst den Nagel auf den Kopf. Der Catalyst nutzt hier die KI, um genau diesen ersten schmerzhaften Entwurf aus ein paar losen Stichpunkten zu generieren.
Ah, clever.
Dieser KI-Entwurf ist dann meistens noch nicht perfekt, aber er dient als neutraler Ankerpunkt. Die verschiedenen Abteilungen schauen sich das an und sagen, nein, also so geht es bei uns in der Buchhaltung aber nicht.
Und meckern über die KI, nicht über die Kollegen.
Richtig. Plötzlich arbeiten sie zusammen an einer Lösung, ohne dass eine Abteilung der anderen vorwirft, einen schlechten ersten Entwurf geliefert zu haben. Das nimmt diesen ganzen sozialen Druck aus der Zusammenarbeit raus.
Okay, wir haben jetzt nach unten und zur Seite gestrahlt. Jetzt kommt der Teil, bei dem ich beim Lesen echt am skeptischsten war. Das Management befähigen. Wissen fließt nach oben. Ein mittlerer Manager schult heimlich seinen eigenen Chef in KI. Warum lässt ein Director sich das überhaupt gefallen?
Weil der Catalyst auch hier einen konkreten Schmerz lindert. Das nennt sich dann Reverse Mentoring. In unserem Beispiel ersticken die Führungskräfte in administrativen Aufgaben. Das Postfach quillt über, sie verbringen Stunden mit dem Formulieren von superdiplomatischen E-Mails.
Mhm.
Und der Catalyst hat für einen Director einen Workflow gebaut, bei dem die KI eingehende E-Mails analysiert und direkt fertige Entwürfe für Antworten generiert. Der Director liest dann nur noch kurz drüber und drückt auf Senden.
Und da der Director diese Zeitersparnis sofort am eigenen Leib spürt, realisiert er plötzlich den wahren Wert der Technologie.
Genau.
Er wird vom distanzierten Strategen zum überzeugten Nutzer.
Und das ist politisch einfach extrem smart vom Catalyst. Wer seinen Chef von dieser lästigen E-Mail-Last befreit, der hat beim nächsten Budgetgespräch für ein größeres KI-Projekt sofort ein offenes Ohr. Das baut massives politisches Kapital auf.
Das klingt alles so harmonisch, jeder profitiert, alle wachsen über sich hinaus. Aber in der Realität gibt es doch enorme Blockaden. Lass uns mal über die Mythen und Missverständnisse sprechen.
Unbedingt.
Einer der hartnäckigsten ist doch, dass das Problem sich von selbst löst, sobald einfach die Jüngeren übernehmen. Diese sogenannte Digital Native Fallacy. Man denkt sich, die 25-Jährigen sind mit dem Smartphone in der Hand geboren, die nutzen doch eh alle heimlich ChatGPT, die rocken das schon.
Ja, und das ist ein sehr, sehr gefährlicher Irrtum. Es stimmt zwar, dass die Junioren oft eine hohe App-Kompetenz mitbringen. Die wissen, wie man einen Prompt in so eine Maske tippt.
Ja.
Aber ihnen fehlt etwas ganz Entscheidendes. Das tiefe, geschäftliche Prozesswissen. Die wissen ja gar nicht, wie ein komplexer Jahresabschluss funktioniert oder welche krassen Compliance-Regeln bei einem Vertrag gelten.
Und die älteren Kollegen wissen das alles im Schlaf? Fassen aber die KI aus Respekt vor der Technik gar nicht erst an.
Exakt. Die KI ist aber nutzlos, wenn man sie nicht mit tiefem geschäftlichen Kontext füttert. Ein oberflächlicher Prompt liefert eben ein oberflächliches Ergebnis.
Logisch.
Der Catalyst muss also dieses Prozesswissen der Senioren mit der Tool-Kompetenz der Junioren verheiraten. Nur beides zusammen schöpft das Potenzial aus.
Was mich direkt zu der Frage führt, wie man die Technik eigentlich den Leuten erklärt. Es reicht ja offensichtlich nicht, den Leuten einfach eine Liste mit so 10 guten Prompts auszuhändigen.
Nein, reine Prompting-Schulungen greifen da viel zu kurz. Wenn wir wirklich diese psychologische Sicherheit wollen, müssen wir die Blackbox der KI ein Stück weit öffnen.
Okay, wie macht man das?
Man muss den Leuten erklären, wie diese Sprachmodelle so unter der Haube funktionieren. Dass da eben kein allwissender Supercomputer sitzt, der harte Fakten nachschlägt, sondern dass es im Grunde genommen einfach Wahrscheinlichkeitsrechnung ist.
Mhm.
Das Modell berechnet nur, welches Wort, also welches Token, statistisch gesehen als nächstes folgen müsste.
Im Grunde ist es also wie eine extrem aufpolierte Autokorrektur auf dem Handy, die einfach das nächste Wort errät.
Ja, das ist natürlich stark vereinfacht, aber vom Prinzip her ist es richtig, wenn die Mitarbeiter das verinnerlichen, passiert etwas fast schon Magisches. Sie hören auf, blindes Vertrauen in die KI zu setzen.
Ah.
Sie fallen nicht mehr auf den sogenannten Automation Bias herein, wo man einfach alles glaubt, was da auf dem Bildschirm steht. Wenn du weißt, dass die KI eher rät als weiß, dann kontrollierst du die Ergebnisse ganz anders. Du entwickelst eine kritische Resilienz gegenüber KI-Halluzinationen.
Das ist ein toller Gedanke. Wenn man die Magie entzaubert, verschwindet die Angst und die Kontrolle kehrt irgendwie zurück. Aber jetzt müssen wir mal den Elefanten im Raum ansprechen.
Lass hören.
Wir reden hier die ganze Zeit über diesen heldenhaften Catalyst, der Teams coacht, Vorstände befähigt, Prompts programmiert und nebenbei noch ganze Silos einreißt. Ist das nicht ein absolutes Rezept für ein kolossales Burnout?
Ja.
Also das macht doch kein Mensch lange mit, wenn das gar nicht sein eigentlicher Hauptjob ist.
Endlich sprichst du es an. Das ist wirklich die absolute Schattenseite dieses Modells. Die Quellen warnen hier sehr eindringlich vor den strukturellen Risiken. Lass uns mal die vier größten Gefahren debattieren, denn genau hier scheitern Unternehmen reihenweise.
Okay.
Das erste Risiko ist das der Personalisierung.
Du meinst, das ganze System hängt eigentlich an einem seidenen Faden, nämlich an dieser einen extrem motivierten Person.
Genau das. Das Wissen ist eben nicht in der Unternehmensstruktur verankert, sondern nur in einem Kopf. Wenn dieser Catalyst kündigt oder mal länger krank wird, fällt die gesamte Abteilung innerhalb von Wochen in alte Muster zurück.
Oh wow.
Die Transformation stirbt dann quasi.
Und das Risiko einer Kündigung ist ja extrem hoch, wenn wir mal auf den zweiten Punkt schauen, diese unsichtbare Arbeit. Niemand schreibt dir, etabliere eine KI-Kultur in die Zielvereinbarung, wenn du eigentlich, keine Ahnung, Senior Controller bist.
Das ist genau der Begriff der Invisible Work. Diese Catalysts machen das ja meistens aus rein intrinsischer Motivation. Die wollen ihren Kollegen einfach helfen. Aber sie müssen trotzdem ihre regulären 40 Stunden Arbeit leisten.
Wahnsinn.
Sie verbringen dann ihre Abende damit, Workflows zu bauen oder Prompt-Bibliotheken zu pflegen. Und am Ende des Jahres, beim Gehaltsgespräch, zählt halt nur, ob die Controllingszahlen stimmen.
Da wird man ja verrückt.
Ja, die Befähigung der Kollegen taucht in absolut keinem Bonussystem auf. Die Unternehmen beuten diese Leute regelrecht aus. Oft gar nicht mal mit böser Absicht, sondern einfach, weil die Metriken fehlen, um diese Arbeit wertzuschätzen.
Und das Management muss doch sehen, was da passiert. Warum greifen die nicht ein und institutionalisieren das irgendwie?
Und da sind wir bei Risiko Nummer 3, dem Hero-Management. Das Management lehnt sich nämlich genüsslich zurück. Die sehen, aha, die Effizienz steigt, die Leute nutzen KI, der Wandel passiert ja von ganz allein, schön organisch an der Basis.
Warum also noch Millionen in ein offizielles Trainingsprogramm stecken, wenn der Kollege Müller das in der Kaffeepause quasi umsonst macht?
Exakt. Das Top-Management wird extrem träge. Sie versäumen es, offizielle Budgets bereitzustellen, Weiterbildungen wirklich zu skalieren oder die IT-Infrastruktur systematisch anzupassen. Weil der lokale Held ja gerade praktischerweise alle Brände löscht.
Und da wir gerade beim Brändelöschen sind, das vierte Risiko scheint mir fast das gefährlichste für ein Unternehmen zu sein. Wenn Kollege Müller in der Kaffeepause Workflows baut, die E-Mails ausliest und Verträge analysiert,
oh ja,
dann sind wir doch sofort knietief in einem echten Compliance-Albtraum, oder?
Völlig richtig. Das ist die Grauzone der Schatten-KI. Wenn ein Catalyst ohne offizielles Mandat und ohne Absprache mit der IT-Sicherheit oder dem Datenschutzbeauftragten anfängt, interne Unternehmensdaten in irgendein öffentliches KI-Modell einzuspeisen,
oh je.
Ja, dann riskieren wir gigantische DSGVO-Verstöße. Der Catalyst baut vielleicht mit den besten Absichten einen Bot, der die Gehaltsstrukturen optimieren soll, und plötzlich landen hochsensible Personaldaten auf externen Servern.
Das heißt, dieses Prisma-Modell ist zwar extrem effektiv, um die Leute emotional abzuholen, aber es darf halt niemals ein Freifahrtschein für Anarchie sein.
Auf keinen Fall.
Der Catalyst braucht ganz klare Leitplanken von oben.
Das ist die goldene Regel. Die informelle Rolle braucht zwingend einen formalen Rahmen. Die IT muss ganz klar sagen, hier ist euer sicherer Sandkasten. Das sind die freigegebenen, abgeschirmten Modelle. Tobt euch darin aus. Nur so kombiniert man diese Agilität der Basis mit der Sicherheit der Konzernstruktur.
Okay, lass uns das alles nochmal kurz zusammenführen. Wir haben gesehen, wenn Unternehmen 95% ihrer KI-Pilotprojekte an die Wand fahren, dann liegt das meistens an der fehlenden psychologischen Sicherheit.
Mhm.
Menschen haben einfach Angst um ihren Status und sind massiv überfordert. Ein rein hierarchischer Befehl von oben verschärft diese Angst eigentlich nur noch. Was es also braucht, ist eine Art Übersetzer im mittleren Management.
Den AI-Catalyst.
Genau. Jemand mit echter operativer Glaubwürdigkeit, der diese doch recht diffuse Technologie in handfeste Zeitersparnisse für die Kollegen ummünzt. Und der dabei klarstellt, wir werden hier nicht ersetzt, wir entwickeln uns zu Architekten unserer eigenen Arbeit. Aber, und das ist das dicke Haber, die Firmen dürfen diese Leute nicht komplett verheizen und müssen klare, sichere Spielregeln definieren.
Das ist echt eine hervorragende Zusammenfassung. Am Ende geht es ja darum, eine Lernkultur zu schaffen, in der sich Mensch und Maschine sinnvoll ergänzen, statt irgendwie gegeneinander anzutreten.
Absolut. Und damit möchte ich dir, der uns gerade zuhört, noch einen echt provokanten Gedanken mit auf den Weg geben.
Wir haben in unserer heutigen Analyse intensiv darüber gesprochen, wie dieser Katalyst Menschen hilft, sich an diese assistierenden Systeme zu gewöhnen.
Mhm.
Aber wir wissen ja, dass die Technologie nicht stehen bleibt. Was passiert eigentlich mit dieser ganzen mühsam aufgebauten Teamdynamik, wenn in wenigen Jahren autonome KI-Agenten die Werkzeuge verlassen und selbst anfangen, eigenständig zu handeln?
Ja, das wird spannend.
Wenn du als Mensch plötzlich in einem Projektteam sitzt, in dem, sagen wir mal, 3 von 4 Kollegen gar keine Menschen mehr sind, sondern autonome Agenten, die Aufgaben selbst verteilen und abschließen. Wie führt man so ein Team? Wie schafft man denn psychologische Sicherheit, wenn das Gegenüber gar keine Psyche hat?
Das ist vermutlich die wirklich entscheidende Frage für die nächste Stufe der Evolution in der Arbeitswelt.
Nimm diese Frage gerne mal für dich mit, wenn du das nächste Mal einen scheinbar harmlosen Prompt eintippst. Damit sind wir am Ende unseres heutigen Deep Dives angekommen. Ich bedanke mich sehr fürs Zuhören, reflektiere das Gelernte, diskutiere es vielleicht mal mit deinen Kollegen und ich würde mich riesig freuen, wenn du auch bei der nächsten Folge von Prompt mich mal wieder mit dabei bist. Bis dann!